Gründer der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf, der selige Bruder Peter Friedhofen, der im Jahr 1860 gestorben ist, können vorstellen, dass nach seinem Tod seine Idee auch in der Schweiz ein starkes Echo finden wird und eine segensreiche Tätigkeit von christlicher Nächstenliebe folgen wird. Aber nicht nur in der Schweiz. Die barmherzigen Brüder haben von 1936 bis 1960 in Rom auch in der Küche der Schweizer Garten gekocht. Die Barmherzigkeit wird gelebt, ganz nach dem Evangelium, was ihr für einen meiner geringsten Brüder, Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25,40. Viel Gutes ist da worden und vielen Menschen hat man helfen können. Das Leid ist kleiner worden und der Trost ist wieder gefunden worden. Das ganz im Sinn vom Bischof Ambrosius von Mailand, wo sagt, nichts macht die Christenseele so liebenswert wie die Barmherzigkeit. Und heute tun uns drei barmherzige Brüder von Maria Hilf ihre Gedanken über die gelebte Barmherzigkeit teilen. Und ich, Andrea Marti, freue mich, dass ich Sie darf bei dem Beitrag, der aufgezeichnet worden ist im luzernischen Steinhof, darf begleiten. Ich bin jetzt am Empfang vom Steinhof. Was bedeutet Ihnen die barmherzigen Brüder?
Ja, ich sehe Sie jeden Tag. Sie sind sehr herzlich, sind sehr freundlich. Sie haben eigentlich immer Zeit für unsere Bewohner auch. Ja, sie gehören einfach zu uns aus, oder?
Bin ich bei der Leiterin der Gastwirtschaft. Sie sind schon sehr lange bei den barmherzigen Brüdern. Was bedeuten Ihnen die Brüder?
Wenn wir Schwierigkeiten haben, haben wir immer einen Anspruch. Ganz toll, dass wir da die Sicherheit ins Haus haben. Und es ist ein guter Pol immer da. Das ist etwas, was ganz wichtig ist und mir gut tut auch.
Sie wohnen hier im Pflegeheim. Was bedeutet Ihnen die barmherzigen Brüder?
Ja, ich fühle mich wohl und aufgehoben und ich habe keine Sorgen mehr. Oder ich mache es selber. Also ich bin ganz zufrieden, ja.
Jetzt bin ich bei den barmherzigen Brüdern. Der Vorsteher, der Bruder Timotheus, wird mit uns zusammen beten, dass der Beitrag ein Segen wird für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Mutter und Herrin Maria Hilf,
segne und schütze uns alle Zeit.
Seliger Peter Friedhofen,
bitte für uns.
Amen.
Danke vielmals. Bruder Dominik, wie ist die Gemeinschaft der barmherzigen Brüder entstanden und was ist der geschichtliche Hintergrund?
Also unser Ordensgründer heißt Peter Friedhofen und er ist in einer Familie aufgewachsen, wo viel Armut herum war und der Vater ist dann früh gestorben. Und die Mutter auch. Und er ist, als Junge ist er viel in die Maria-Hilf-Kapelle, so ein Bildstöckchen gewesen, wo er gebeten ist, damit er den Weg wieder gefunden hat. Und dann hat er als junger Chemiefäckerlehrer gemacht, bei seinem Bruder. Und in dieser Lehre hat er auch gelernt, mit seinem Bruder die Heilige Schrift zu lesen am Abend. Und dann ist innerlich auch der Wunsch gekommen, er möchte auch das Gebetsleben, das er kennengelernt hat, auch mit der jungen Alivisius-Gemeinschaft in Arbeiler auch mit ihnen teilen und hat eine Gemeinschaft zusammengerufen, einmal am Sonntag, dass sie mit ihm beten, Alivisius-Gemeinschaft. Aber der Wunsch ist dann auch mehr gekommen, weil er gesehen hat, wie die Not in den Familien ist. Als Chemiefäger hat er eben das Familie erlebt, wo manchmal Kranke in der Stube sind. Und das hat ihn sehr beeindruckt. Und aus dem Grund heraus hat er gefunden, oder hat er erfahren, dass er sollte eine Gemeinschaft gründen. Und das war auch sein Wunsch dann gewesen. Und hat angefangen, in Weitersburg mit einem kleinen Häuschen bauen, das er auch noch auf Vorsehung konnte bauen. Und er war immer wieder in Schulden gewesen. Aber das hat ihm so ein Vertrauen gegeben an Maria Hilf, dass er den Weg konnte einschlagen und die Gemeinschaft gegründet hat. Dann ist er dann weitergezogen auf Koblenz. Und in Koblenz hat er dann können mit den ersten Brüdern auch Gelübde ablegen und hat dann dort auch angefangen, ein Spital zu bauen.
Und jetzt wird der Bruder Robert noch etwas weiteres erzählen.
Der Peter Friedhofer ist nur 41 Jahre alt geworden und er ist sehr geprägt natürlich von seiner schweren Jugendzeit. Er war ja mit 9 Jahren bereits vollweise gewesen. Und der Dominik hat erzählt, dass er dann zu seinem ältesten Bruder gegangen ist, Chemiefäger, den Beruf vom Chemiefäger lehren. Und der Bruder Peter ist natürlich von seiner Jugendzeit, wie gesagt, geprägt gewesen. Und er hat eine besondere Beziehung zur Mutter Gottes gehabt, weil er seine eigene Mutter auch verloren hat. So hat er bei der Mutter Gottes einen Halt und ein grosses Vertrauen gefunden. Bei ihm ist überhaupt das Vertrauen zu Gott ausgehend von der Heiligen Schrift sehr stark und intensiv gewesen. Er war auch ein grosser Kenner von der Heiligen Schrift und hat von dort her viel innere Kraft bekommen für sein Leben. Und ist auch von dort her inspiriert worden, dann eine eigene Gemeinschaft zu gründen. Der Peter Friedhofer ist eigentlich ein Vorbild für uns, jeden, der ihm nachfolgen tut, in seiner ganzen Spiritualität, auch was Marienverehrung anbelangt. Wir haben zum Beispiel in unserer Gemeinschaft beten wir 3-mal im Tag den Engel des Herrn. Wir beten auch miteinander den Rosenkranz. Wir sind auch integriert in der Lourdes-Wallfahrt, wo die Kranken jedes Jahr herfahren. Da sind immer auch Mitbrüder von uns mit dabei. Wir sind auch inspiriert eben von Peter Friedhofer, was die Mutter Gottesverehrung betrifft. Er hat einmal gesagt, das Wichtigste von der Mutter Gottesverehrung ist eigentlich, dass wir es ihrem Sohn nachfolgen tun und uns bemühen, so zu leben, wie er gelebt hat. Das tut uns eigentlich sehr prägen und inspirieren, was Marienverehrung anbelangt. Es ist also eine gesunde Marienverehrung, nicht einfach nur, dass wir Mutter Gotteslieder singen oder auch ihre Bilder schmücken, sondern wir möchten versuchen, auch in unserem Leben so das Leben, wie er es uns vorgelebt hat.
Wie ist die Gemeinschaft entstanden, da in Luzern?
In Luzern. Also 1898 sind durch den Bischof Haas, damals Bischof von Basel, gerufen worden für ambulante Pflege in Luzern. Und so sind sie zuerst auf Luzern gekommen und haben an der Haberstrasse gewohnt, haben dort einfach eine Mietwohnung gehabt. Und haben von dort aus Tag und Nacht Dienst gemacht. Also sie sind die Ersten gewesen, die in Luzern Spitex eingeführt hat. Und dann ist aber der Wunsch gekommen, dass auch Patienten oder Heimbewohner bei ihnen wohnen könnten. Und dann ist das Schloss Steinhoff leer gestanden, so 3 Jahre. Und dann haben sie dann den Steyr damals gekauft und haben aus dem veralteten Schloss renoviert und das Pflegeheim draus gemacht. Und so ist eigentlich der ganze Betrieb gewachsen und renoviert worden für ein Alters- und Pflegeheim. Von da aus sind natürlich dann auch Brüder auf St. Gallen gekommen, die anderen auf Oberwil. Und wir haben früher noch ein Konvent auch in Bern, in Kreuzlingen. Und die alle sind dann wieder aufgelöst worden. Und so haben wir am Schluss nur noch eben St. Gallen und Oberwil und Luzern. Doch in den letzten Jahren haben wir dann auch St. Gallen müssen aufgeben, weil wir einfach zu wenig Brüder hatten. Aber wir können froh sein, dass das Heim lebt weiter mit dem gleichen Personal. Hat der gemeinnützige Hilfsverein von St. Gallen hat das Heim übernommen und führt es weiter. Ähnlich ist es auch bei uns in Oberwil. Die drei Kantone, Uri, Schwyz und Zug, führen die Klinik weiterführen, obwohl wir momentan noch Träger sind. Aber der Konvent hat sich halt dort müssen auflösen, damit wir da im Schein auf einer Lebensgruppe sind. Ein Konvent, hier sieben Personen, sieben Mitbrüder da noch wohnen.
Der Bruder Peter Friedhofen ist selig gesprochen worden. Was fehlt noch, dass er heilig gesprochen wird?
Wir haben in der Gemeinschaft schon öfters auch darüber geredet, aber wir haben eigentlich in dem Sinn nicht Aspirationen, dass wir jetzt uns speziell darum bemühen für den Heiligsprechungsprozess. Er ist vielleicht auch ein bisschen zu wenig bekannt. Er ist vor allem dort bekannt, wo wir einen Konvent haben, wo er lebt, oder eine Tätigkeit. Aber sonst ist er vielleicht nicht so bekannt. Oder? Wir haben wohl auch einen Freundeskreis, wo mit uns verbunden sind. Aber wahrscheinlich ist er weltweit zu wenig bekannt.
Wie sind ihr weltweit vertreten? Und wo ist euer Mutterhaus?
Also das Mutterhaus ist in Trier, in Deutschland. Und jetzt hat es auch am meisten Niederlassungen. Es sind, glaube ich, etwa 30 Niederlassungen. Die haben sich in den letzten Jahren vervielfältigt durch Fusionen mit anderen Gemeinschaften, wo auch vielleicht Ordensschwestern, die nur ein Spital haben, die können nicht mehr existieren. Dann haben sie sich einen grösseren Verbund angeschlossen, haben sich uns angeschlossen. Wir sind dann vertreten in Malaysia, haben wir ein Spital. Und in Brasilien haben wir ein Spital. Im Osten sind wir in Singapur vertreten durch zwei Brüder. Und wir haben dann noch in Luxemburg eine kleine Niederlassung. In Straßburg hat es dann auch eine kleine Gemeinschaft. Was vielleicht noch interessant ist, dass wir in Deutschland auch weniger Brüder haben, aber mehr Institutionen, also Häuser, Heim, Spitäler und Kliniken. Und unser Bestreben ist nicht einfach nur die Häuser zu führen, dass sie da sind, sondern dass auch ein christlicher Geist drin ist. Und darum ist in jedem Haus auch ein Verantwortlicher von der Trägerschaft ist eigentlich gewählt worden, wo die Intention von der Trägerschaft versucht, ins Haus hineinzutragen. Und das ist ein gutes Modell, das sich entwickelt hat in den letzten Jahren, dass der christliche Geist nicht verloren geht.
Wie könnt ihr sicherstellen, dass der nicht verloren geht in diesen Häusern?
Da ist überall ein Verantwortlicher von der Trägerschaft gewählt worden und der ist in der Klinikleitung und der hat vor allem die Verantwortung, dass der christliche Geist lebt und auch kann Fuss fassen. Obwohl das nicht so einfach ist, aber es ist eine Möglichkeit. Oder? Ich weiss jetzt zum Beispiel von Bonn, von Trier, überall in den grossen Häusern hat es also Laienvorsteher. Ja, sind Laienvorsteher. Und die haben eine sehr gute theologische Ausbildung, sind sehr anerkannt und die versuchen einfach in der Klinikleitung oder Spitalleitung einfach die Intention, die christliche Intention und das Anliegen vom Ordensgründer hineinzutragen. Und so gibt es auch jedem Spital wie das Kirchenjahr prägt, wo das Kirchenjahr da ist, mit einzelnen Vieren und Festen. Und es gibt auch Weiterbildungen für die Mitarbeiter, dass sie das Anliegen von der Trägerschaft eigentlich nicht vergessen, sondern wieder neu beleben mit vielen Weiterbildungen. Und das ist ein Versuch, das vor allem mit beleben, neu zu beleben. Ja.
Ihr habt eine Kapelle im Haus. Man kann sogar am Stundengebet teilnehmen.
Also wir haben eine schöne Hauskapelle. Und da tun wir am Morgen um 7 Uhr, wir Brüder, die Laudes beten, also das Morgenlob. Und dann haben wir am Sonntag, Dienstag, Donnerstag und Freitag eine heilige Messe am Vormittag um 9:30 Uhr. Und das ist günstig für auch für unsere Heimbewohner, dass sie da teilnehmen können. Und dann haben wir wieder am Abend, tun wir die Vesper beten, also würde ich sagen, zuerst der Rosenkranz um 6:30 Uhr und um 7 Uhr die Vesper. Und da ist natürlich im Pflegeheim schon so, dass dann die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner einfach schon im Bett sind oder einfach so ein Programm haben auf der Abteilung. Und so sind wenige da, die am Abend die Vesper können. Wir sind etwa 4 Laien, die dann noch dazu kommen. Aber es ist eine lebendige Gemeinschaft, wo gern auch am Nachmittag findet man wieder Leute tun im Stillen in der Kapelle. Irgendwie gibt es einem auch Freude, dass auch die Heimbewohner ganz still für sich dort runtergehen. Sie ist im Erdgeschoss eigentlich und durch das ist ganz ein ruhiger Ort.
Ihr lebt nach den Klosterregeln vom heiligen Augustinus.
Also ein Satz von der Regel tut mich immer jedes Mal sehr beeindrucken. Das heißt, wo der Augustinus gesagt hat, das erste Ziel eures gemeinschaftlichen Lebens soll sein, eine Seele und ein Herz in Gott. Und das ist eigentlich, betont eigentlich sehr das Gemeinschaftsleben. Wir tun ja alles gemeinsam miteinander den Tag verbringen, wir machen gemeinsame Gebet, gemeinsames Essen. Wir tun auch sonst zusammen sein am Abend, erleben noch Gemeinschaft miteinander. Das ist eigentlich Gemeinschaftsleben ist sehr im Vordergrund bei uns. Und das kommt sicher von der Regel vom heiligen Augustinus, von dort, dass das so betont wird eigentlich. Ja. Ja.
Man kann eigentlich sagen, es ist die älteste heilige Regel von aus dem 4. Jahrhundert. Und ich staune immer wieder, wenn man das so überdenkt. Augustiner gibt es heute noch, also aus dem 4. Jahrhundert bis in die heutige Zeit, hat das durchgegeben. Und das ist immer für mich ein tief beeindruckendes Zeugnis, dass Kirchen einfach lebendig ist. Klar, wir haben dann den heiligen Benedikt, der hat auch eine Regel geschrieben, aber das war dann später gewesen, und noch der heilige Franziskus und so weiter. Und alle existieren heute noch. Kernsatz sind ja wirklich gerade am Anfang drin. Ich tue es nochmal kurz wiederholen. Vor allen Dingen, liebe Brüder, sollt ihr Gott lieben, sodann den Nächsten, denn das sind die Hauptgebote, die uns gegeben sind. Das ist es, was wir euch im Kloster gebieten. Zweitens, das erste Ziel eures gemeinschaftlichen Lebens ist, in Eintracht zusammenzuwohnen und ein Herz und eine Seele in Gott zu sein. Das ist ganz am Anfang gesetzt mit der heiligen Regel von Augustinus.
Bruder Timotheus, wie könnt ihr die augustinische Spiritualität im Alltag konkret integrieren und leben?
In unserer Gemeinschaft sind wir 7 Brüder, von denen 2 leider schon im Heim drüben leben. Und hier im Haus, im Konvent, bei uns sind wir zu 5 und sehr verschiedene Charaktere. Und da wird im Leben durchexerziert, was es heißt, ein Herz und eine Seele in Gott zu sein. Wir bemühen uns darum, offen und ehrlich auch unsere Konflikte anzusprechen und auszutragen. Und das sagt Augustinus in seiner Regel auch, wenn Streit ist, sollen wir ihn möglichst bald beheben, sonst wird er zum Hass. Und das ist mühsame Kleinarbeit manchmal, auch aus den verschiedenen Lebenssituationen, doch immer wieder das offene Wort zu suchen, damit wir wieder gemeinsam auch im Frieden unseren Weg gehen können. Unser Ordensgründer hat mal gesagt, der König im Kloster sei der Frieden. Und das ist harte Arbeit, den Frieden immer wieder auch miteinander drum zu ringen und ihn auch zu finden und Da haben wir Vorteile als Männer. Wir können uns auch mal streiten und können trotzdem dann wieder gemeinsam weitergehen, weil wir wissen, wir sind berufen, gemeinsam zu leben und wollen uns ja helfen, dass wir Jesus in unser Leben wirklich integrieren und ihm nachfolgen. Und das ist das Mühsame, aber auch das Schöne. Und da wird es konkret, denk. Was für uns wichtig ist, sind unsere gemeinsamen Gebetszeiten, das Wissen um unsere gemeinsame Berufung. Und so wie Peter Friedhofen mit seiner Bruder und seiner Familie immer im Wort Gottes gelesen hat, so bemühen wir uns auch, Schriftgespräch einmal im Monat zum Sonntagsevangelium zu sagen, was uns persönlich anspricht, damit wir nicht nur eine Männerwohngemeinschaft sind, sondern uns wirklich vom Wort Gottes auch prägen und führen und leiten lassen. Das ist so unser Versuch, wie wir Augustinus-Regeln in unserem Alltag integrieren. Ich hoffe, dass wir damit auch auf der richtigen Spur sind, was Augustinus gewollt hat.
Wo liegen eure Tätigkeiten in der Gemeinschaft hier in Luzern?
Also wir haben uns auch am Alter müssen anpassen. Und ich darf ehrlich sagen, wir sind jetzt, Robert und ich, 75. Und sind auch jetzt entlastet worden im Betrieb. Vorne haben wir die Seelsorge wirklich von unserer Seite aus gemacht, mit dem Bruder Josef, der Priester ist, aber auch krank ist mit MS, Multiple Sklerose, schon über 20 Jahre. Und er macht den priesterlichen Dienst noch. Und seit dem August haben wir jetzt auch eine Seelsorgerin im Heim. Und das ist für uns jetzt auch eine Erleichterung, weil ich persönlich spüre auch das Älterwerden, und zwar besonders im Hören. Und das ist oft eben dann schwer gewesen bei den Patienten, die krank oder schwer krank sind, habe ich sie auch nicht mehr so verstanden. Und dann ist das peinlich für die Seelsorge. Und darum sind wir jetzt in der glücklichen Lage, dass wir eine Seelsorgerin haben und dass der Timotheus das in den Weg geleitet hat. Und so tun wir einfach Gottesdienst vorbereiten. Wir machen Sakristanendienst, wir machen die Lektoren in der Kapelle. Wir tun Woche für Woche abwechseln, Bruder Robert und ich. Den Tag durch sind wir auch oft im Heim und wenn sie uns rufen, sind wir auch da bereit. Besonders am Wochenende. Und wir haben ja auch verschiedene Gruppen, die zu uns in Kapelle können, Gottesdienst feiern. Das ist die Pater Pio-Gruppe. Das alles braucht ja eine Vorbereitung. Und dann haben wir die Marianische Kongregation, die kommt. Wir haben eine Frauenbruderschaft, die bei uns auch einmal im Monat kommt. Und so sind wir immer wieder, und vor der Weihnacht auch, kommt noch eine Invalidengruppe und so weiter, weil sie auch gern unsere Kapelle sind. Und jetzt haben wir auch in den letzten Jahren oft Spanier da gehabt bei uns, wo der Sonntagsgottesdienst bei uns auch gefeiert haben, am 11. Weil die Maria-Hilf-Kapelle ist etwa 10 Jahre geschlossen gewesen und dann sind sie eben zu uns gekommen. Jetzt wird sie wieder eröffnen.
Also immer noch voll aktiv und engagiert. Der Bruder Dominik und der Bruder Robert haben mir eingangs erzählt, dass sie immer noch Lourdes-Pilgerfahrten machen und auch nach Medjugorje gehen. Schön. Wie sieht der Ausblick aus von eurer Gemeinschaft?
Wir sind in einem Vertrauen auch da und versuchen, unsere Berufung so gut als möglich zu leben. Die Zukunft gehört eigentlich nicht uns. Wir wissen jetzt nicht, wie die Zukunft ist. Die Zukunft gehört Gott. Er weiß schon, was er mit jeder Gemeinschaft im Sinn hat, wenn er uns will führen. Darum tun wir uns auch immer anvertrauen und versuchen auch da zu sein und unsere Berufung zu leben.
Ich darf vielleicht auch sagen, es sind eigentlich alle Gemeinschaften, die 1850 gegründet worden sind, stehen in der ähnlichen Situation. Die haben damals Schulen übernommen, Menzingen, Ingebol, Baldeck und Krankenpflege. Und allen geht es eigentlich gleich. Es ist, als ob die Zeit abgelaufen ist für die Not in der Kirche damals. Und heute ist eine neue Situation da, und zwar speziell wieder für Drogensüchtige, für Alkoholgeschädigte und so weiter. Es ist einfach eine neue Zeit da und das braucht wieder neue Gemeinschaften. Und wir können das nicht einfach umstellen, um diese Aufgabe zu übernehmen, sondern ich glaube, Gott hat mir da wieder neue Gemeinschaften berufen für die heutige Not. Und so gehen wir eigentlich zuversichtlich den Weg noch weiter. Ob es einmal noch Nachwuchs gibt, das wissen wir nicht. Das liegt in Gottes Hand. Wir können nicht einfach Berufungen erwecken, sondern wir sind auch von Gott berufen worden und geführt worden, wie sie auf die heutige Zeit.
Wir bemühen uns hier im Steinhof jetzt primär, der Perspektive von hier, den Übergang in die Zeit ohne die Brüder schon anzubahnen. Das heißt für uns, dass wir versuchen, uns bemühen, die Mitarbeiter zu begeistern für das Schöne der Pflege, der Zuwendung zum Menschen und ihnen auch mitzugeben, aus welcher Haltung heraus wir das verstehen. Ein Schritt war auch schon, dass wir die Seelsorgerin angestellt haben, auch zu einem hohen Prozentsatz, was für so ein kleines Haus nicht üblich wäre. Sie arbeitet 60% für uns, um da einen ruhigen Übergang anzubahnen, nicht, dass plötzlich die Brüder nicht mehr können und haben nichts vorbereitet und dann gibt es ein Vakuum. Wir nehmen uns da auch bewusst zurück und sind sehr froh um die Entwicklung. Und was uns sehr Freude macht, das denke ich, kann ich für alle sagen, wir haben gute Mitarbeiter, die das, was uns wichtig ist in ihrem Alltag und das ist mühsam, immer wieder leben. Man sieht es, wenn man durchs Haus geht, in den kleinen Beobachtungen, die Zuwendung zum Menschen, dass sie mit Einzelnen mal eine Runde durch den Garten gehen oder vor Ostern haben wir Biberli vorne, dass sie mit den Bewohnern hingehen und die beobachten. Das sind kleine Situationen, aber die das eigentlich Schöne, die Zuwendung zum Menschen ausmachen. Und das gibt uns Hoffnung, dass wir jetzt schon viele engagierte Mitarbeiter haben, die das Wesentliche, was uns ist, die Zuwendung zum Menschen im Alltag leben. Das, was wir schon lange nicht mehr so können, lebt jetzt schon weiter und das gibt uns Hoffnung. Spannend ist für uns, dass wir in der Mitarbeiterschaft sehr viele Nationalitäten und sehr verschiedene Religionen und Hintergründe haben. Das war für uns ein Grund, warum wir unser Leitbild auch ein bisschen umformuliert haben, haben gesagt, wir pflegen die Menschlichkeit. Das ist so unser Schlagwort. Dahinter steckt unsere Haltung. Wir wenden uns den Menschen zu aus der Liebe zu Gott, die wir erfahren haben und möchten sie weiterschenken. Aber das ist schwierig für einen Hindu oder für einen Muslim da so anzudocken, dass es seinen Alltag auch prägt. Darum haben wir uns für dieses, ich sage immer, Arbeitsmotto entschieden, unter dem unsere Haltung liegt, aber damit jeder Mitarbeiter sich auch daran orientieren kann, haben wir die Formulierung gewählt, auch wenn sie sehr humanistisch klingt, aber was zählt ist die Liebe und die Zuwendung zum Menschen. Was vielleicht auch ungewöhnlich ist, ich glaube in deutschen Häusern wäre es nicht möglich, wir haben auch in Führungspositionen zum Beispiel eine Muslima, die schon viele Jahre, ich glaube es sind 19 Jahre, eine Abteilung leitet. Und ich sage oft, sie macht es besser als mancher Bruder, weil sie sehr vom Herzen her, von der Liebe bestimmt, den Menschen sich zuwendet, ihre Entscheidungen fällt. Sie ist auch mehr geprägt von katholischen Ordensschwestern und Brüdern, als sie selber weiß. Und das spürt man und das ist sehr schön. Hoffnungsvoll für die Zukunft. Und es ist nicht unser Haus. Hier hat Jesus begonnen und hier wird er weitermachen, so wie es für die Zukunft auch richtig ist.
Wie erkenne ich österlichen Bruder?
Gar nicht mehr. Wir haben ein Ordensgewand, das ist, weil wir augustinische Regeln haben, schwarz mit schwarzem Ledergürtel. Und als Zeichen unserer Weihe haben wir dann noch ein Skapulier. Daran würde man uns erkennen. In Deutschland, die Brüder tragen es noch sehr viel, in der Schweiz weniger. Ich bin 96 hier gekommen, da habe ich die ersten Jahre noch sehr viel Habit getragen. Aber ich habe den Eindruck, es wird auch nicht mehr so verstanden. Praxis ist hier im Haus, bei den Brüdern tragen es in jeder Messe. Ich trage es nur noch sonntags zur Messe. Und das ist für mich das Schöne, es war noch nie ein riesen Streitpunkt in der Gemeinschaft, Habit ja oder nein. Da gibt es eine große Freiheit und das ist gut. Unser Leben muss überzeugen, nicht die Kleidung.
Wieso habt ihr so einen wunderbaren, ehrwürdigen Namen, Barmherzige Brüder von Maria Hilf? Wie ist es da dazu gekommen?
also für Peter Friedhofer, ist es eigentlich klar gewesen, Barmherzigkeit, weil er eben die Kranken, die Armen gesehen hat. Und wenn man barmherzig ist, das hat er ja aus dem Evangelium vom barmherzigen Samariter. Und so ist das in ihm sicher das große Bedürfnis gewesen, barmherzige Brüder eine Gemeinschaft zu gründen. Und sein Wunsch war dann, zuerst hat der Bischof eigentlich barmherzige Brüder von Trier, und sein Wunsch war immer gewesen, barmherzige Brüder von Maria Hilf. Eben weil er so ein Vertrauen hatte in Maria Hilf und hat das als Titel wollen. Und das ist ihm dann auch gewährt worden in den 30er Jahren. Aber nicht ihm, sondern viel später ist das angenommen worden von Rom, der Titel.
Eure Gemeinschaften werden sehr oft verwechselt.
Also unsere Vorläufer sind die barmherzigen Brüder des Johannes von Gott, der im Mittelalter schon eine Gemeinschaft gegründet hat unter dem Namen Barmherzige Brüder des Johannes von Gott. Er hat damals gesehen, wie psychisch Kranke mehr gefangen gehalten wurden als betreut sind und hat sich da eigentlich einen Namen gemacht, indem er die Bedingungen für die psychisch Kranken verbessert hat und dann auch einen Orden gegründet hat für die Betreuung der Kranken. Und das sind die Barmherzigen Brüder des Johannes von Gott, quasi unser Vorgänger. Und als Peter Friedhofen die Gemeinschaft gegründet hat, hätte der Bischof gerne gewollt, dass er sich eben diesen Barmherzigen Brüdern des Johannes von Gott anschließt. Und ich glaube, wir haben sogar eine Zeit lang gehießen, Barmherzige Brüder des Johannes von Gott, Trier, Mutterhaus Trier. Also es hat von unserem Ordensgründer Peter Friedhofen Beharrlichkeit und Ausdauer gebraucht, bis er eine eigene Gemeinschaft gründen konnte und dann auch, bis er seinen Namen Barmherzige Brüder von Maria Hilf bekommen hat, hat er leider selber gar nicht mehr erlebt. Das kam ja dann erst bald 80 Jahre später. Es gibt noch barmherzige Brüder von Mondabauer, die dieselben Aufgaben machen wie wir. Ich glaube, sie sind etwa in derselben Zeit sogar gegründet, das weiß ich nicht genau. Das sind die drei barmherzigen Brüder, die ich jetzt so kenne. Gemeinschaften, die mit demselben Namen anfangen, aber doch verschiedene Wurzeln haben.
Wie ist der Ordenskürzel?
Die offizielle kirchliche Abkürzung ist FMMA, Fratelli Maria Misericordia Auxilatritis.
Ich sitze am Tisch mit drei Brüdern. Berufungsgeschichten sind immer sehr spannend. Bruder Robert, wie sind Sie zu den barmherzigen Brüdern gekommen und wie hat Gott Sie gerufen zu ihm?
Ich kann mich noch erinnern, als ich mal als Bub in der Ferien war, wie einsiedeln, hat mich mal jemand angesprochen, was willst du mal werden? Dann habe ich ihm gesagt, Schreiner oder Pfarrer. Und dann hat sich das später herausgestellt, dass ich einmal Schreiner gelernt habe und immer gedacht habe, ich möchte mal in die Missionen gehen. Und dann, als ich dann so 20 war, bin ich dann in verschiedene Orte gegangen. Ich weiß, ich bin einmal auf Luzern gegangen, zu den Weissen Vätern. Ich habe mich informieren lassen, was das für heisst, wenn ich jetzt wieder eintrete mit dem Weissen Vätern. Er hat dann so Falgerien ins Noviziat und das war noch etwas weiter weg gewesen. Und dann habe ich mich weiter informiert bei den Kapuzinern und Benediktinern. Und dann ist ein Kollege von der Jungmannschaft, das war eine katholische Jugendorganisation, die zu seiner Zeit noch existiert hat, sind wir einmal miteinander spazieren am Sonntagnachmittag und dann hat er mir gesagt, in 14 Tagen der Gerät bei den barmherzigen Brüdern in Luzern im Steinhof. Dann habe ich gedacht, ja, das wäre auch eine Version. Und dann bin ich dann ihn öfters besuchen, hier im Steinhof, und habe mich noch vor einem halben Jahr dann entschieden, auch einzutreten hier im Steinhof. Und so bin ich dann 1960 hier eingetreten als Postulant und habe das Noviziat gemacht und bin dann nachher auf Oberwil gekommen als in die Lehre als Psychiatriepflegelehrer. Ich bin auch in Oberwil gewesen, in der Klinikleitung als Verantwortlicher von der Trägerschaft und habe dort eine sehr schöne Zeit erlebt. Wir hatten auch einen sehr guten Verwalter, der ganz zu unserer Gemeinschaft gestanden ist. Und mit ihm konnte ich das sehr gut, konnte meine Aufgaben sehr gut erfüllen. Das war etwas sehr Wertvolles gewesen. Und es war auch inzwischen nicht immer einfach, Trägerschaft zu vertreten in einer Klinik, wo so viele verschiedene Leute sind. Aber es ist eigentlich noch so weit gut gegangen. wie dankbar wir jetzt hier waren.
Bruder Dominik, wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, mit 12 Jahren hatte ich den Wunsch, Priester zu werden. Und habe dann auch das Studium angefangen bei den Bethlehemer in Repstein. Und dort haben wir einen Pater, der in China ausgewiesen worden ist, 1950. Und er hat uns dann dort Latein gegeben, speziell Latein, das ganze Jahr durch. Und hat oft von China erzählt. Und ich selber habe noch keine Ahnung von diesen barmherzigen Brüdern. Und er hat die in China kennengelernt. Und unsere Mitbrüder sind auch damals in den 50er Jahren ausgewiesen worden. Oder wir haben miteinander gesehen, dass das Studium nicht mein Weg ist. Ich wollte tätig sein, handwerklich oder einfach praktisch begabt sein. Und dann hat er mir die Adresse gegeben von den Krankenbrüdern von Luzern. Und ich habe mich da gemeldet. Mit 15 Jahren bin ich dann hier in Luzern eingetreten. Ich glaube, 15 war im September. Und Ende September, am 53, bin ich in Steyr gekommen. Es war ein spezieller Weg, aber ich bin dankbar, dass ich immer Ja sagen konnte. Und jetzt im Alter auch erfüllt bin von dem Weg. Meine Hauptaufgabe war dann, im Noviziat macht man ja Praktikum, sei es in der Krankenpflege, und alle Novizen haben da müssen in die Küche. Ich habe speziell gespürt, und auch meine Oberen, dass ich die Aufgabe in der Küche meine Zukunft sein könnte. Und dann bin ich speziell auch ausgebildet worden in diesen Jahren und habe 1960 dann die Küche übernommen. Ich war damals 22 und habe sie also 30 Jahre lang geführt. Und dann mit 50 Jahren bin ich zurückgegangen von der Küche, weil es sind neue Aufgaben da gewesen, die wichtiger sind. Und so haben wir dann Laien eingestellt in die Küche, wo die Küche dann geführt hat. Und dann bin ich Oberer geworden für die Brüdergemeinschaft. Und der Bruder Tutilo, ein Mitbruder von mir, war Oberer fürs Heim. Das waren eigentlich die ersten Trennungen, die wir hier im Schweier verbracht haben, zwischen Brüdergemeinschaft als Vorsteher und dem Hausvorsteher. Und das hat sich bewährt. Das ist so mein Berufungsweg.
Schön. Und Sie, Bruder Timotheus?
Ja, meine Berufungsgeschichte ist lang, aber ich mache die Kurzform. Mit 16 Jahren habe ich ein Praktikum gemacht in einem Krankenhaus in Deutschland und habe in einer Mittagspause mal gebetet in einer Kapelle, dass Jesus mir zeigt, was er mit meinem Leben machen möchte. In der Zeit habe ich dann auf eine Marienfigur geguckt und habe gedacht, und das ist es, mein Leben für die Betreuung von kranken und alten Menschen. Das war der erste Impuls und da war ich mir sehr sicher. Und es hat aber dann noch viele Jahre gedauert und viele Umwege, die ich jetzt nicht ausführen möchte. Mit 32 bin ich dann hier eingetreten in Trier, in die Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf. Wie bin ich auf die gekommen? Ich habe, als es konkret wurde, dass ich in eine katholische Gemeinschaft eintreten möchte, mich umgeguckt und bin nach St. Ottilien gekommen, zu den Missionsbenediktinern, dort eine Woche mitgelebt und war zuerst sehr skeptisch, im Laufe der Woche dann doch überzeugt, konnte mir aber nicht vorstellen, als Benediktiner zu leben. Ich hatte einen sehr schönen Beruf, ich war damals schon Krankenpfleger. Das fand ich immer das Schöne, dass ich über die Krankenpflege in Kontakt mit den Menschen komme und ohne, dass ich predigen muss, trotzdem was von der Liebe Gottes weitergeben kann. Und das hätte ich als Benediktiner, Bruder, so nicht können. Der Pater Willibrord, der uns damals begleitet hat, die Gruppe, die Woche mitgelebt hat, hat gesagt, er verstünde das gut. Ich sollte mir doch mal die Barmherzigen Brüder angucken in Trier. Die würden das verbinden. Die hätten noch in Anführungszeichen vieles von einem monastischen Leben und stünden trotzdem voll in der Welt und im Dienst, in ihren Krankenhäusern und Einrichtungen. Ihr könnt sich denken, das könnte was sein. Das war die Brücke zu den Barmherzigen Brüdern.
Wenn sich jemand von den Barmherzigen Brüdern angesprochen fühlt, was muss man machen, dass man die Gemeinschaft besser kennenlernt, allenfalls ein Eintritt?
Also die Informationen, die heutigen jungen Leute suchen sich die Informationen in der Regel im Internet und recherchieren, und was sie anspricht, da knüpfen sie dann auch an und fragen. Das ist so der Weg. Dann kommt der Erstkontakt auch hier in der Schweiz, kommen Anfragen, dann laden wir gerne ein zum Gespräch, wenn es angezeigt ist, auch zum längeren Mitleben mal, zum näheren Kennenlernen abzuklären, ist das, was wir leben, wirklich das Richtige für den jungen Mann oder oft auch schon ältere Männer. Hier in der Schweiz direkt nehmen wir keine Brüder mehr auf. Dafür ist die Struktur unserer Gemeinschaft nicht geeignet. Aber wir können dann Verbindung schaffen nach Trier zum Leiter des Noviziates, der das dann näher aufgleisen würde. Wir haben so eine Regel, dass man, wenn ernsthaft jemand eintreten möchte, dass ein Jahr Kontaktphase gepflegt wird, das heißt öftere Besuche oder mal ein längeres Mitleben im Konvent in Trier. Und wenn sie dann immer noch zeigt, dass es konkret wird und der betreffende Mann eintreten möchte, muss einen Antrag stellen um Aufnahme ins Postulat. Das Postulat dauert ein halbes Jahr. Und dann, wenn es wieder konkret wird, dass er weitermachen möchte, muss er einen Antrag stellen, dass er in das Noviziat aufgenommen wird. Das dauert dann 2 Jahre. Und dann wieder eine Zäsur. Und das ist sehr gut, dass man immer wieder sich bewusst mal eine Pause gönnt und klar reflektiert, ist es wirklich mein Weg? Wenn nach dem Noviziat klar ist, er möchte wirklich konkret weiter als barmherziger Bruder leben und die Brüder das auch so sehen, kann er Profess ablegen für 2 Jahre. Und dann wieder eine Zäsur zum Reflektieren und schauen, ist es wirklich das Richtige? Ist es so, kann er nochmal Profess für 3 Jahre zeitlicher ablegen? Und dann naht der Punkt, wo man sich entscheiden muss, ob man ewige Profess ablegen möchte.
Was zeichnet die barmherzigen Brüder aus?
Das gemeinsame Leben, die Zuwendung zum Nächsten. Und unser Name ist Programm, aber ich drehe das gerne um. Ich sage gerne, ich bin barmherziger Bruder, weil ich weiß, ich lebe aus der Barmherzigkeit Gottes, primär. Und weil ich das erfahren habe, kann ich auch anderen Menschen eher barmherzig begegnen. Kann es auch nicht immer. Aber es kann ja ein erdrückendes Programm sein, barmherzige Brüder von Maria Hilf. Und das wird schnell auch mal eingefordert. Aber ich lebe aus der Überzeugung, primär brauche ich Barmherzigkeit bis zum Lebensende. Und nur deshalb kann ich überhaupt versuchen, auch Barmherzigkeit zu geben. Aus eigener Kraft geht es eh nicht.
Das ist die gelebte Barmherzigkeit der barmherzigen Brüder von Maria Hilf. Im Anschluss an die Begegnung mit den 3 barmherzigen Brüdern hat mich dann der Bruder Dominik durchs Haus und Kapelle geführt. Auch wenn der Bau modern ist, vermittelt er mit seinen vielen Marien- und Heiligenstatuen und katholischen Symbolen wie auch Blumen und Kerzli viel Wärme, Frieden und Geborgenheit. Und wie es der selige Peter Friedhofen in seinem Buch «Mein geistliches Leben» beschreibt, ist der Friede der König im Kloster und er ist der beste Freund. Und ich möchte einige Gedanken von dem Buch, wo es um den Friede König im Kloster schenken. Geliebte Brüder, traget Sorge und lasst es euch ernstlich angelegen sein, den heiligen Frieden unter euch zu erhalten. Denn der Friede ist der Herr, ja, ich möchte sagen, er ist der König im Kloster. Der Friede hat zwar keine Sprache, sondern wie ein sanftes Säuseln weht er durch unsere Brust, aber mächtig wirkt er in unseren Herzen. Unter ihm fängt die Blumenau der Tugenden an zu blühen und duftet lieblich ihren Geruch. Der Friede ist es, der ein brüderliches Zusammenleben bewirkt und erhält. Der Friede verlangt, dass wir ganz Herr über uns werden sollen. Kein Zorn, keine Rache, nichts Böses darf in unseren Herzen bleiben. Nur dann schlägt der Friede seine Wohnung darin auf. Beherzigt dieses, liebe Brüder, tut euch Gewalt an, werdet Herr euer Leidenschaften. Rächet euch nicht, verzeiht gern, suchet den Frieden, denn er ist der beste Freund. Das ist ein Auszug aus dem Buch vom seligen Bruder Peter Friedhofen, Mein geistliches Leben. Viele Leute erfahren durch das Wirken der barmherzigen Brüder das Licht Gottes und das wird auch in Lieder zum Ausdruck gebracht. Es sind viele Lieder komponiert worden. Und so gibt es auch zum Beispiel einen Steinhofchor. Aber auch in vielen Gebeten wird das Licht Gottes vermittelt. So gibt es zum Beispiel eine Novene, eine Berufungslitanei oder auch ein Rosenkranzgebet zum 150. Jubiläum, das gefeiert worden ist im Jahr 2000. Die barmherzigen Brüder möchten mit diesen Schriften mit der Welt verbunden sein. Sechs mit dem Steinhofblatt, mit der Ordenszeitschrift Neuer Geist oder auch mit der Internetseite www.steinhof-pflegeheim.ch oder www.brüder-mit-ue-geschrieben.info. Und übrigens, in einer Ausgabe von dem Steinhofblatt sieht man ein Bild vom Bruder Dominik, wo er 1963 in der Küche gewirkt hat. Ich, Andrea Marti, wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie nach diesen Gedanken von den barmherzigen Brüdern Maria Hilf auch den Frieden finden werden und der Frieden Ihre beste Freund wird. Und dafür möchte ich abschliessend mit dem Novenengebet vom seligen Bruder Peter Friedhofen beten. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan, habt ihr mir getan. Du hast den seligen Bruder Peter Friedhofen zum Zeichen der Hoffnung für Arme und Kranke gemacht und zum Gründer der barmherzigen Brüder von Maria Hilf berufen, die seine Sendung weiterführen und dir dienen wollen in den Werken der Gottes- und Nächstenliebe. Im Vertrauen auf die Fürsprache des Seligen bitte ich dich, erhöre meine Bitte, die ich vertrauensvoll an deine Güte richte. Maria, du immerwährende Hilfe, der selige Bruder Peter Friedhofen hat dich alle Zeit so aufrichtig geliebt und nie vergeblich angerufen. Hilf mir in meinen Anliegen. Dein göttlicher Sohn wird dir nichts versagen. Heiliger Aloysius, Peter Friedhofen hatte von Jugend an eine große Verehrung zu dir. Sei auch du Fürsprecher in meinen schwachen Gebeten und hilf mir in meinen Anliegen. Amen.